Hallo, mein Name ist Daniel und Christiane und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt setzen wir unsere Judith Butler-Reihe fort. Wir befinden uns weiter im Kapitel 1.4. Ich habe Feedback bekommen. Auf inhaltliches Feedback gehe ich später nochmal ein, aber ich habe zum einen zwei Anmerkungen bekommen von Leuten, die aus meinen letzten Äußerungen schlossen, dass die Judith Butler-Reihe jetzt vorbei ist. Nein, wir haben tatsächlich vor, das komplette Buch durchzugehen, aber ich werde das immer mal wieder zwischendurch auflockern mit anderen Folgen, zum Beispiel eben den Aristoteles-Folgen. Und damit komme ich zu meinem anderen Thema, zwei von euch waren so lieb, uns Kaffees auszugeben und entsprechend, wie ich es ja versprochen habe, werde ich dafür auch wieder Sonderfolgen veröffentlichen, in denen ich über Aristoteles sophistische Widerlegungen spreche. Da dürft ihr schon gespannt drauf sein. Und jetzt ab zum Gespräch mit Christiane und mir.
Wollen wir zurück zum Text kehren?
Ja.
Also, wir sind, wie gesagt, auf Seite 33, zweiter Absatz. Butler sagt, wir müssen statt jetzt diese patriarchale Unterdrückung unkritisch nachzuahmen, müssen wir stattdessen andere Begrifflichkeiten bereitstellen. Mhm. Sowohl in der feministischen als auch in der antifeministischen Kritik wird die Strategie verfolgt, die Unterdrückung des Patriarchats nachzuahmen. Also Butler äußert hier eine Kritik auch an Feminismus, der ihr offensichtlich manchmal zu unterdrückend vorgeht. Mhm. Das deutet darauf hin, dass der kolonisierende Gestus nicht primär und ausschließlich maskulin ist. Zu sagen, dass Frauen aufgrund des Frauenseins bessere Menschen sind zum Beispiel, ist eine metaphysische Unterstellung. Mhm. Also es gibt ja oft das Argument, wenn Frauen an der Macht wären, gäbe es keine Kriege mehr. Mhm. Und das Argument lässt sich halt führen, da wir noch nie eine Situation hatten, wo nur Frauen an der Macht waren. Aber Frauen, so das Argument von Butler hier, sind aufgrund ihres Frauseins jetzt nicht erstmal in irgendeiner Form besser oder privilegiert in Erkenntnis oder in moralischen Dingen, sondern die müssen sich ihrerseits auch immer reflektieren und gucken, dass das, was sie sagen, nicht selbst wieder zu einem Mittel der Unterdrückung wird.
Ja, absolut. Also, um nochmal ein Beispiel zu bringen, ich gucke ja gerade Selling Sunset, ne?
Ja. Was ist das denn?
Das ist eine ganz furchtbare Doku-Soap auf Netflix. Da geht es darum, es geht um ein Maklerbüro, um ein Luxus-Maklerbüro in Los Angeles, wo, also in der Serie sind wirklich nur Frauen dort angestellt, in Wirklichkeit sind auch Männer angestellt, aber in der Serie halt nur Frauen und die sind alle voller Botox, Make-up jeden Tag perfekt und Haute-Couture-Kleidung und so. Und es dreht halt sich die ganze Zeit nur darum, dass die im Grunde den ganzen Tag lästern übereinander. So, das ist, ne, und also das ist jetzt auch super klischeehaft, ne, aber stell dir so diese 80er Jahre Öko-Feministin vor, die natürlich das total furchtbar finden würde, weil die takeln sich ja nur auf für die Typen, die sie aufgabeln wollen, bla bla bla. Aber es sind ja dennoch auch Personen, die aus guten Gründen sich so inszenieren. Mhm. Also jetzt mal von diesem ganzen Fernsehdings, was noch darüber gestülpt wird, mal abgesehen. Also in deren Lebensrealität, wie sie sich dort inszenieren. Und dass das ja auch wieder mit Unterdrückung zu tun hat. Aber wenn die Öko-Feministin jetzt sagt so, boah, diese Frau, diese Tussis mit ihrem Make-up und so. Also mega klischeehaft so, ne, wie ich gerade spreche. Mhm. Dass das ja auch wieder eine Form von Unterdrückung ist. Meinst du sowas quasi auch?
Ja, ein anderes Beispiel würde ich sagen, so diese Studentenbewegung der 68er. Die halt sich gegen die Unterdrückung ihrer Elterngeneration, den Altnazis wehrte und da halt viele liberale Rechte erkämpft haben, aber ihrerseits sehr starke patriarchale Strukturen hatten und es da sehr große Macho-Komplexe gab. Auch zum Beispiel in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, da ist nachweislich eben Formen von Unterdrückung gegenüber Frauen gab und sich daraus ja dann wiederum eine feministische Welle entwickelt hat. Mhm. Die sagten so, ja Moment, ihr erzählt hier die ganze Zeit was von freier Liebe und keine Ahnung, den Muff unter den Talaren und wollt irgendwie hier eine neue, gerechtere Gesellschaft, aber die Geschlechtergerechtigkeit, die denkt ihr gar nicht mit. So, ne? Also die ihrerseits ja auch dachten, sie sind super aufgeklärt im Gegensatz zu ihrer Elterngeneration, aber da halt auch wieder einen blinden Fleck hatten und ihre Form der Unterdrückung praktiziert haben. Man ist nicht nur weil man in irgendeiner Position ist, also weil man zum Beispiel ein Linker ist, ist man nicht moralisch besser als irgendjemand anders. Weil man eine Frau ist oder eine Feministin, ist man nicht per Definition moralisch besser als jemand anders, sondern man muss immer das eigene Handeln mitdenken und gucken, welche Macht und Unterdrückung übe ich hier gerade aus. Du grinst gerade so, als wäre das vollkommen bekloppt, was
Nein,
ich sage.
Nein, das ist alles total sinnvoll. Ich denke nur gerade darüber nach, also dass ich mit Selling Sunset komme und du mit Bürgerrechtsbewegung.
Ich finde zwei legitime Beispiele.
Das charakterisiert unsere Lebenshorizonte doch sehr.
Das sehe ich nicht so, Frau Doktor. Anyway, Butler schreibt, es gibt durchaus andere Verhältnisse der Klassen, Rassen, heterosexistischen Unterdrückung und noch so weitere Formen der Unterdrückung. Also es gibt nicht das eine universale Patriarchat, sondern es gibt verschiedene Machtkonstellationen auf dieser Welt. Beispielsweise oft in marxistischen Kreisen die Kritik geäußert, diese Feministinnen, das ist doch ein sekundäres Problem. Das größte Problem ist der Kapitalismus. Und da haben sie sicherlich recht. Ich sehe auch kapitalistische Unterdrückung. Aber wir können ja jetzt nicht nur, weil das eine das gibt, das andere komplett negieren, sondern sagen, es gibt halt beides. Und beides ist wichtig, dass wir darüber reden.
Ja, das Argument kenne ich auch.
Jetzt macht Butler so ein Koordinatensystem auf. Und sagt, wir können uns verschiedene Arten der Unterdrückung, können die jetzt aufzählen als ein horizontales Modell. Dann dürfen wir nicht annehmen, dass es keine Überschneidungen gibt. Also nicht sagen, du bist entweder rassistisch, diskriminiert oder patriarchal, sondern es gibt Überschneidungen. Das ist ja genau der Intersektionalitätsgedanke, dass es halt Wechselwirkungen auch gibt zwischen verschiedenen Formen der Unterdrückung. Und auf der anderen Seite wehrt sich Butler aber auch dagegen, dass es ein vertikales System geben kann, ein vertikales Modell, wonach es eine Hierarchie der Unterdrückung gibt. Sagt, ja, was wir eben hatten, eigentlich ist ja die kapitalistische Unterdrückung viel schlimmer als die durch das Patriarchat. Wir müssen die zuerst mal klären und wird sich alles andere von selbst lösen. So.
Ja, also rein intuitiv verstehe ich dieses Argument, aber was ist denn das rationale Argument dahinter? Warum kann man das nicht?
Also wenn wir den ersten mit dem horizontalen Modell, das führt they, so wie ich es gesehen habe, nicht weiter aus, aber das können wir natürlich aus, ja, jetzt haben wir dieses berühmte Beispiel aus dem intersektionalen Feminismus von der schwarzen Frau, die ihren Job verloren hat und dann ein Richter geurteilt hat, so, nee, das war nicht, weil sie eine schwarze Frau sind, weil die Firma beschäftigt ja Frauen, in Klammer weiße Frauen und Schwarze, in Klammern Männer, und dann halt sie dagegen geklagt hat, halt gesagt, nein, ich bin halt besonders diskriminiert, weil ich halt eine schwarze Frau bin. Und das war doch nochmal was anderes ist als ein schwarzer Mann oder eine weiße Frau. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Die Geburtsstunde der Intersektionalität möchte ich noch einmal etwas geordneter darstellen und insbesondere auch die Namen der beteiligten Frauen nennen. Ich berufe mich auf Reach Everyone on the Planet von Kimberly Crenshaw. Das Buch gibt es als PDF kostenlos und legal bei der Heinrich-Böll-Stiftung zum Download. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Kimberly Crenshaw ist eine US-amerikanische Juristin. Sie ist Professorin an der University of California, Los Angeles und der Columbia University. Ihre Spezialgebiete sind institutionalisierter Rassismus im US-amerikanischen Recht und feministische Rechtstheorie. Crenshaw prägte den Begriff Intersektionalität und gilt als eine Begründerin der Critical Race Theory. Ich zitiere. Im Jahre 1976 verklagte Emma D. Craffenwright zusammen mit einigen anderen schwarzen Frauen General Motors wegen Diskriminierung. Sie behauptete, dass das Unternehmen seine Belegschaft nach Rasse und Geschlecht unterteile. Schwarze verrichteten bestimmte Aufgaben, weiße andere. Ausgehend von den Erfahrungen der Klägerin konnten sich Frauen zwar für bestimmte Jobs bewerben, für andere Jobs hingegen wurden ausschließlich Männer berücksichtigt. Das war natürlich ein Problem für sich. Für schwarze Frauen jedoch waren die Auswirkungen deutlich eklatanter. Soll heißen, die schwarzen Jobs waren Männerjobs und die Frauenjobs standen nur Weißen offen. Während also ein schwarzer Bewerber in der Fabrikhalle eine Stelle bekommen konnte, wurde eine schwarze Bewerberin gar nicht erst berücksichtigt. Gleichermaßen hatte eine weiße Frau eine Chance auf Anstellung als Sekretärin, jedoch nicht eine schwarze Frau. Weder die schwarzen Jobs noch die Frauenjobs waren geeignet für schwarze Frauen, da diese weder Männer noch weiß waren. War das ein klarer Fall von
Diskriminierung, auch wenn verschiedentlich Schwarze und Frauen eingestellt wurden? Zum Bedauern von Dee Craftenwright und Millionen anderer schwarzer Frauen wies das Gericht die Klage ab. Warum? Weil das Gericht glaubte, dass es schwarzen Frauen nicht erlaubt werden sollte, ihre Ansprüche aufgrund von Rasse und Geschlecht in einer gemeinsamen Klage zu vereinen und geltend zu machen. Da die Klägerinnen nicht beweisen konnten, dass das, was ihnen widerfahren war, genau das war, was auch weiße Frauen und schwarze Männer erlebt hatten, fiel diese Art der Diskriminierung von schwarzen Frauen durch das Raster. Genau in dem Moment, als ich mich fragte, wie es sein konnte, dass ein derartig großes Versäumnis in der komplexen Struktur des Antidiskriminierungsrechts existierte, wurde der Begriff Intersektionalität geboren. Als junge Juraprofessorin wollte ich diese tiefgreifende Unsichtbarkeit rechtlich beschreiben. Diskriminierung aufgrund von Rasse und Geschlecht überschnitt sich nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Ebenso bedeutsam ist, dass diese Hypothek so gut wie gar nicht von feministischen und Antirassismusgruppen thematisiert wurde. Intersektionalität war somit mein Versuch, Feminismus, antirassistischen Aktivismus und Antidiskriminierungsrecht zu ihrem eigentlichen Ziel zu verhelfen. Ich wollte die verschiedenen Straßen auf zeigen, welche Unterdrückung aufgrund von Rasse und Geschlecht transportieren, sodass die Probleme einfacher zu diskutieren und zu verstehen sind. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Christiane.
Ja, okay, das verstehe ich.
Das ist das Horizontale. Und das andere, das vertikale Modell, ist halt wieder ihre Kritik an Irrigaray. Wenn Irrigaray sagt, jede Form der Unterdrückung ist der Phallogozentrismus, Irrigaray würde dann ja auch sagen, so, ja, eigentlich gibt es keine kapitalistische Unterdrückung, das ist auch nur, weil Männer die Chefs in Firmen sind und wenn Frauen das machen würde, dann würden alle das Gleiche verdienen, um es ganz blöd zu sagen. Und demgegenüber würde halt ein Marxist sagen, so, nein, es gibt nur den Kapitalismus, der alles unterdrückt und wenn wir keinen Kapitalismus hätten, dann wären auch alle Frauen und Männer gleichberechtigt. Und da sagt halt Butler hier, nein, so, das geht, das stimmt halt nicht so. Es ist keine Hierarchie, wo wir sagen können, die eine Form der Unterdrückung ist besser als die andere oder mächtiger als die andere, sondern wir haben hier halt Wechselwirkung.
Ja, ja, also wenn ich jetzt auf unsere Welt blicke, sehe ich das auch, aber da geht mir das Argument hier wieder nicht weit genug. Ich meine, das wäre das nicht eine Frage, die man empirisch auch untersuchen könnte oder zumindest versuchen, sich dem anzunähern in irgendeiner Art und Weise, dass man sagt, okay, wir haben die Hypothese, ein, keine Ahnung, patriarchales System konnte sich nur entwickeln, weil es den Kapitalismus gab. Also okay, also das vielleicht jetzt nicht, aber ach, ich weiß doch auch nicht. Aber könnte man sowas nicht mal untersuchen? Weil ja, es wird ja nur behauptet, dass das nicht wirklich so sei.
Ja, ich glaube, das wäre jetzt ein Arbeitsauftrag an empirische Soziologen, empirisch arbeitende Soziologen.
Ja.
Hallo, ihr da draußen, empirisch arbeitende Soziologen. Es gibt's garantiert schon. Schaut, liefert uns mal bitte Studien dazu, welche Wechselwirkungen es zwischen verschiedenen Formen der Unterdrückung gibt.
Dass der Kapitalismus zuerst da war, kann man doch allein schon historisch nachzeichnen, dass das nicht so ist. Mhm. Dass das Patriarchat eher da war. Und dass Butler behauptet, das ist nicht möglich, weiß, also da fehlt mir irgendwie die Starkheit des Arguments.
Butler schreibt hier, dass es keine kausale Verknüpfung und keinen ursprünglichen und bloß abgeleiteten Formen der Unterdrückung gibt. So würde ich das verstehen, dass es so, ja, niemand stellt in Frage, dass es patriarchale Strukturen schon vor kapitalistischen gab. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass deswegen das Patriarchat wichtiger ist oder kritischer ist und wir uns erstmal um das kümmern sollten, und das, weil das andere bloß eine abgeleitete Form der Unterdrückung ist, während das die ursprüngliche ist, sondern man muss immer noch sehen, dass es beides legitime Kritikziele sind.
Hm.
Kannst du das nachvollziehen?
Ich glaube, ich meine, wenn man das durchziehen würde, könnte man ja immer sagen, das Abgeleitete ist, also wenn wir davon ausgehen, dass das Abgeleitete nicht so schlimm ist wie das Ursprüngliche, das ist ja Bullshit. Das kann man ja am Antisemitismus sehen. So. Also was der mit den Juden gemacht hat, das ist ja schlimmer als alles andere, was jemals davor war.
Hm.
Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist auch Schlimmheit hier nicht das, worum es geht, oder?
Lass mal weiterschauen. Vielleicht ja. Werden sich da manche Fragen ergeben oder auflösen. Seite 34. Butlers Fazit dazu ist, die dialektische Aneignung und Unterdrückung des anderen ist nicht die einzige Taktik der maskulinen Bedeutungsökonomie, sondern eine Taktik unter vielen anderen. Ziel ist hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, die Ausdehnung und rationale Rechtfertigung des Gebiets der Männlichkeit. Ich verstehe jetzt gerade nicht so ganz, warum ich sage, dass das Fazit zu dem, was they da oben geschrieben hat.
Ich auch nicht.
Machen wir einfach mal weiter. Zweiter Absatz. Die gegenwärtige Debatte des Essentialismus ist eine neue Version der Frage nach der Universalität der weiblichen Identität. Da sind wir wieder bei der Frage, ist das, was wir Frauen nennen, über Zeit und Raum hinweg gleich? Mhm. Das war im Abschnitt 1.1, meine ich, ein ganz großer Punkt, den Data diskutiert hat. Mhm. Butler schreibt, der universalistische Anspruch gründet auf einem gemeinsamen und weit verbreiteten Standpunkt, der als verbreitete Strukturen der Unterdrückung definiert wird. Diese Struktur sind Mutterschaft, Sexualität und oder Écriture féminine. Mhm. Dazu wolltest du was sagen.
Ja, über den Begriff bin ich schon mal gestoßen, als ich dir vor ein paar Monaten so ein Feminismusbuch vorgelesen habe, wo es auch um Erregerei geht. Und als ich mich damit so ganz kurz auf Wikipedia-Basis beschäftigt habe, dachte ich schon so, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde. Aber um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, dachte ich, ich frage mal ChatGPT, was Écriture féminine ist. Und wie man das erwarten konnte, kam dann eine sehr oberflächliche, aber irgendwie verständliche Antwort bei raus. Nämlich, die Écriture féminine ist ein literarischer Begriff, der in den 70er Jahren von französischen feministischen Theoretikerinnen, insbesondere von Hélène Cissou und Luz Irigaray, geprägt wurde. Er bezieht sich auf einen Schreibstil, der spezifisch von Frauen entwickelt wurde, um ihre weiblichen Erfahrungen und Perspektiven auszudrücken. Die Écriture féminine betont die Körperlichkeit, die Emotionalität und die weibliche Sexualität in der Literatur und lehnt patriarchale Konventionen und Hierarchien ab. Sie zielt darauf ab, die weibliche Stimme und Identität in der Literatur zu stärken und solidarische Verbindungen zwischen Frauen herzustellen. Es handelt sich also um einen literarischen Ansatz, der die Ausdrucksmöglichkeiten von Frauen in der Schrift erweitert und betont. Also, hast du vielleicht ein bisschen rausgehört, irgendwie so ein Schreibstil von Frauen entwickelt für Frauen, der die weibliche Perspektive irgendwie ein bisschen näher bringen soll. Ich fand es, wie gesagt, relativ oberflächlich, deswegen habe ich dann doch nochmal bei Wikipedia geguckt. Also da kann ich dir sagen, die Écriture féminine steht dem Poststrukturalismus und dem französischen dekonstruktivistischen Feminismus nahe und enthält Elemente der Psychoanalyse. Und Wikipedia sagt auch, anders als ChatGPT, dass Écriture féminine nicht nur eine Praxis ist, wie man schreiben soll, sondern auch eine Analyse von Sprache mit einbezieht. Mhm. Also da steht, also das ist quasi auch gleichzeitig eine theoretische Idee, also Theorie und Praxis gleichzeitig. Und wenn man dann aber offenbar mal Personen, die sich dieser Strömung angeschlossen haben, gefragt hat, naja, was ist das denn jetzt genau? Wie charakterisiert denn jetzt sich das weibliche Schreiben? Dann wurde gesagt von Cissou, dass das ja gar nicht zu definieren ist. Das ist nicht definiert und das kann man auch gar nicht definieren. Es wurden aber dennoch ein paar Merkmale genannt. Da steht auf Wikipedia, laut Cissou tendieren weibliche, in Anführungsstrichen, Texte zu einer Auflösung von Syntax und Grammatik. Des Weiteren sind sie von Bewegung, Ausschweifung und Exzess gekennzeichnet. Sie sind grenzenlos bzw. unabgeschlossen und enthalten Symbole und Archaisches. Die Écriture féminine erlaubt Brüche, Sprünge, Assoziationen und Querverbindungen. Weibliches Schreiben soll das unbewusste Entdecken von Rändern der Gesellschaft und Kultur kommen, das andere und ausgegrenzte Ausdrücken jenseits aller Autoritäten arbeiten und eine Poesie des Körpers sein. Das weibliche Schreiben ist nicht vom Sprechen zu trennen und hat Performance-Charakter. Die Dichotomie zwischen Körper und Geist zeigt sich in der Écriture féminine als unhaltbar. Ja, ich meine, für mich klingt das, also das kannst du auch über jedes von einem Mann geschriebene Gedicht schreiben.
Es ist ja hier eine keine Form von Lyrik, sondern es ist ja eine Art des Theoretisierens, oder?
Nein, nicht nur. Also es geht auch um das Schreiben von literarischen Texten.
Nee, weil, also, aber dass man das auch auf männliche Texte anwenden kann, so, ja, les mal Derrida. Ich denke, das ist halt, wie du eben da auch vorgelesen hast, ein sehr poststrukturalistischer Gedanke, dass man eben versucht, diese, was ich hier ja auch schon oft beschrieben habe, diese strukturalistischen, aus Oppositionen aufgebauten Bedeutungssysteme, die wir haben, durch solche Möglichkeiten aufzulösen oder zumindest zu erweitern. Die Idee der postmodernen Philosophie war ja, die Sprache setzt uns in unserer Erkenntnismöglichkeit Grenzen, hinter die wir nicht blicken können. Aber lass uns doch mal schauen, wie können wir die Sprache so sehr verbiegen, dass wir erweitern, was wirklich erkennbar, sprachlich erkennbar ist.
Hm.
Und so in dieser Tradition sehe ich das, wie du es gerade definiert hast, auch.
Ja. Also ich meine, ich habe mich da jetzt, wie ihr gehört habt, nicht wirklich tief mit auseinandergesetzt. Aber wenn man jetzt sagt, ja okay, wir sind eine Gruppe von Frauen und wir sehen, dass wir in männlichen Texten nicht wirklich repräsentiert sind, also lass uns mal was Eigenes machen, was wir aber auch gar nicht richtig definieren können. Das ist halt so schwach, finde ich.
Ja, aber das ist gerade auch die Idee von diesem Poststrukturalismus, weil die sagen würden, wenn du wieder mit der, und da kommen wir auch gleich wieder auch auf unser Thema zurück, wenn du von vornherein eine Definition sagst, was du da machst, wie das aussehen soll, dann schränkst du dich halt auch schon wieder ein.
Ja, nee, das ist schon klar, aber wenn du sagst, es ist nicht mal definierbar, wie soll man denn dann noch weiter diskutieren?
Das ist eine sehr
gute Frage.
Da
macht man sich halt sehr angreifbar, wenn man sowas behauptet.
Ja.
Ich kann ja auch sagen, sorry, aber Daniel, so wie ich die Mensch-Roboter-Interaktion sehe, das ist gar nicht definierbar. Das wird doch niemand ernst nehmen.
Nicht in deinem Feld, philosophisch betrachtet, möglicherweise schon. Ich bin da eher, also ich komme aus der analytischen Philosophie. Klar ist das für mich auch viel Geschwurbel dabei, aber ich bin auch immer kritisch, sowas mit Bauch und Bogen zu verdammen, zumindest solange es nicht Heidegger ist, sondern versuche dann auch immer noch irgendwie nachzuvollziehen, wie kommt man denn auf diesen Gedanken und kann ich nicht doch irgendwas für mich da rausziehen?
Ja.
Ja,
ja, ich habe ja gesagt, ich habe das auch alles sehr oberflächlich betrachtet.
So, lass mal weiter gucken. Butler schreibt, in Abschnitt 1.1 ging es darum, dass eine globale Kategorie Frau einen normativen und ausschließenden Charakter hat. Also wenn du definierst, was Frau ist, dann definierst du damit auch immer, was nicht Frau ist.
Wie man das mit Definition im Allgemeinen so macht.
Ja, genau. Und das ist ja dann vielleicht auch das Problem, dem die Écriture feminine entgegenzutreten versucht. Es hat deswegen auch einen ausschließenden Charakter, weil dadurch Klassenunterschiede und Unterschiede wie Race ausgeblendet werden.
Mhm.
Es wird die Vielfalt der kulturellen und gesellschaftlichen Überschneidungen ausgeblendet, in denen viele verschiedene Arten von Frauen in Anführungszeichen konstruiert werden. Wir sind im dritten Absatz. Es gibt Versuche einer Bündnispolitik, die nicht bereits von vornherein formuliert, welchen Inhalt die Kategorie Frauen haben wird. Stattdessen wird vorgeschlagen, dialogische Begegnungen zwischen unterschiedlichen gesonderten Identitäten vorzunehmen, die dann ein gemeinsames Bündnis eingehen. Das ist der Punkt, den ich in meiner Folge zu Tar versucht habe darzulegen oder da angesprochen habe, mit Sigmund Freud gesprochen. Oh mein Gott, das habe ich gerade wirklich gesagt. Verschiedene Geschlechtsidentitäten betonen ihre kleinen Differenzen sehr stark.
Mhm.
Also Cis-Frauen und Trans-Frauen betonen sehr stark, worin sie sich unterscheiden. Aber im Gegensatz zu Freud, der darin einen Narzissmus sieht, kritisiert Butler das nicht, sondern sagt, lass uns ruhig unsere verschiedenen Identitäten ausdifferenzieren und sagen, so, oder jetzt Cis-Frauen und Trans-Frauen ist ein schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel noch vor einigen Jahrzehnten wurden verschiedene Formen der Queerness von schwulen Männern integriert und die haben sich immer weiter ausdifferenziert und merkten irgendwann, ich bin kein schwuler Mann, ich bin non-binary oder ich bin vielleicht eine Transfrau oder sowas.
Mhm.
Und da würde jetzt Butler sagen, das ist vollkommen okay, macht das, ich route für euch, lasst uns das weiter ausdifferenzieren, aber lasst uns dann im Anschluss ein gemeinsames Bündnis eingehen. Lasst uns nicht bei dem Schritt stehen bleiben, zu sagen, ich bin aber ein Cis-Mann und du bist, was weiß ich, ein Trans-Mann und darin haben wir verschiedene Identitäten, sondern dann lass uns im nächsten Schritt ein solidarisches Bündnis eingehen und gucken, wie können wir denn zusammen politische, feministische Ziele erreichen.
Mhm.
Butler, ein solches Bündnis hat einen nicht zu unterschätzenden Wert, wird aber dazu führen, dass am Ende Positionen vertreten werden, die man im Vornherein nicht festlegen konnte. Also dadurch, dass nicht definiert wird, was Frau ist, wird am Ende, wenn man in so einem Bündnis Politik macht, dieses Bündnis möglicherweise Ziele anstreben, die von vornherein nicht feststanden und die auch nicht intendiert war.
Ja, also ergebnisoffen oder wie ich sagen würde, bottom-up. Dass man nicht sagt, hier, wir machen Politik für Frauen, kommt zu uns, wenn ihr eine Frau seid, sondern wir gucken mal, was für eine Politik für uns die richtige wäre.
Und das könnte man ja vielleicht auch wieder sagen, hat die Ecriture feminin versucht, dass sie gesagt hat, uns gefällt nicht, wie Männer Philosophie betreiben, lass uns immer anders machen und gucken, was bei rauskommt, ohne vorher zu sagen, was es ist.
Okay, das verstehe ich wiederum.
Es besteht hier wieder die Gefahr, dass sich neue Machtstrukturen etablieren, bei denen die Theoretikerin der Bündnispolitik unbeabsichtigt erneut zum Souverän wird, indem sie versucht, vorab eine Idealform dieses Bündnisses vorzugeben, die Einheit als Resultat sicherstellen soll. Mhm. Also, wenn Butler sagt, ich sage jetzt, so ein Bündnis ist gut, das ist ja auch schon wieder eine Setzung. Das ist natürlich wieder ein Dilemma, da komme ich nicht raus. So, wenn ich sage, so, lass uns verschiedene Geschlechtsidentitäten denken und dann ein gemeinsames Bündnis machen, kann man mir natürlich entgegenhalten, Moment, aber dass du sagst, die Einheit des Bündnisses ist ein Ideal, damit hast du schon wieder was vorgegeben, was wir erreichen sollen, vielleicht wollen wir das ja gar nicht, vielleicht ist es ja eine Gesellschaft besser, wenn es gar kein solches Bündnis gibt.
Ach
und
so,
da okay. Darf man nicht in die Falle tappen, auf der Einheit dieses Bündnisses zu bestehen, sagt Butler, auch wenn Day das für gut hält.
Okay. Ja, und ab jetzt habe ich gar keine Notizen mehr, weil ich den Rest überhaupt nicht verstanden habe.
Ich habe hier erst nochmal einen eigenen Gedanken. Und zwar, also wenn wir wirklich einen von Machtstruktur durchzogenen Diskurs verhindern wollen, müssen wir mit dem Risiko leben, dass am Ende unser solidarisches Bündnis zu dem Entschluss kommt, dass es gar kein Bündnis sein. Weil da schon wieder, wenn wir sagen, wir müssen aber um jeden Fall zusammenhalten, schon wieder ein Machtinteresse drin steckt. Was Butler erstmal per se kritisierenswert findet. Und das ist ein Dilemma, weil unsere Gegenseite wird das nie tun. Den Rechtskonservativen in der Gesellschaft, denen geht es letztlich immer nur um Macht. Also es gibt konservative Werte, aber wir sehen es gerade zum Beispiel an Teilen der CDU um Friedrich Merz, die mit der AfD liebäugeln und die ihre Brandmauer einreißen, nur zum Machterhalt. Mhm. Die AfD vertritt eigentlich Werte, die expliziten CDU-Werten entgegenstehen. Mhm. Die CDU war nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Partei, die gesagt hat, nie wieder. Und wir müssen uns in Europa integrieren, um zu verhindern, dass es nochmal einen zweiten Nationalsozialismus gab. Das war sowohl von Adenauer als auch von Kohl eine Staatsräson. Und dem widerspricht die AfD explizit und die Merz-CDU kokettiert jetzt teilweise damit, weil sie damit halt eine neue Machtoption haben, die sie im Augenblick nicht haben. Das heißt, also die Einheit ist denen am Ende immer wichtiger, um an der Macht zu bleiben, als ihre Werte zu vertreten. Und wenn Butler dem gegenüber sagt, so das Bündnis darf nie zum Selbstzweck werden, weil das wieder eine Form von Unterdrückung ist, sondern man muss ergebnisoffen dahin gehen, dass man das auch sich wieder auflöst, dann hast du da natürlich immer einen realpolitischen, taktischen Nachteil.
Du hattest gerade sowas erwähnt wie, ich weiß seinen genauen Wortlaut nicht mehr, aber eine Gruppierung oder dieses Bündnis, was irgendwie ohne Machtstreben ist oder so von einzelnen Gruppierungen innerhalb dieses Bündnisses, korrekt?
Ohne Machtstruktur, ohne Unterdrückungsstruktur.
Und da habe ich mich gefragt, wie realistisch ist denn sowas? Weil alleine die Entscheidung darüber, wer jetzt in so einer Gruppe, ich stelle mir jetzt irgendwie eine Gruppe von Menschen vor, die diskutieren dieses Thema, da hast du ja immer Leute, die sind irgendwie extravertierter, die dominieren den Dialog, nur weil das irgendwie in ihrem Naturell ist und andere, die vielleicht nicht so oft zu Wort kommen. Wie will man denn sicherstellen, dass sich diese Machtstrukturen nicht inhärent in solchen Systemen immer ausbilden werden?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir sind jetzt auf Seite 35 und da schreibt Butler, they will zum Zwecke der Machtfreiheit nicht festlegen, was ein wahrer Dialog ist, was wesentlich zur Subjektposition gehört und zu welchem Zeitpunkt die Einheit erreicht ist. Und diesen ersten, was ein wahrer Dialog ist, da sehe ich einen Angriff auf Habermas drinne, der nämlich genau dein Dilemma gesehen hat und das versuchte in einer Verfahrenstheorie zu lösen, indem er gesagt hat, lass uns einen idealen Diskurs definieren, der sagt, du hast verschiedene körperliche Voraussetzungen, verschiedene Charakter und so. Lass uns ein Verfahren definieren, eines idealen Diskurses. Grundprinzip ist nur, dass zwanglose Zwang des besseren Arguments zählt. Also es darf da keine Form von Gewalt geben. Man darf nicht unterbrochen werden. Also man darf so lange reden, wie man will. Man darf, keine Ahnung, die Details kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Vielleicht kann ich die nachliefern, wie Habermas sich diesen idealen Diskurs vorgestellt hat.
Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Wie versprochen, liefere ich diesen Aspekt nach und skizziere die Bedingung von Habermas idealem Diskurs. Ich berufe mich auf Jürgen Tschogalla, der auf philosophisch-ethische Rezensionen Habermas Diskursethik wie folgt charakterisiert. Die Vorbedingung ist erst einmal, dass Habermas von Normen mit objektiver Geltung ausgeht. Eine gültige Norm muss der Bedingung genügen, dass die Folgen und Wirkungen, die aus ihrer Befolgung entstehen, von allen Betroffenen akzeptiert werden können. Um das zu entscheiden, dient der praktische, reale Diskurs der Betroffenen untereinander. Damit der Diskurs gelingen kann, müssen sich die Teilnehmenden bestimmten Regeln unterwerfen, die laut Habermas immer schon impliziert sind, wenn wir uns auf einen Diskurs einlassen. Das sind zum einen Regeln der Logik, wie Widerspruchsfreiheit, Konsistenz etc., Regeln des richtigen Argumentierens eben. Aber darüber hinaus gibt es auch Prozessregeln, zum Beispiel, dass jeder Sprechende nur behaupten darf, was er oder sie auch wirklich glaubt, oder etwa, dass, wenn jemand eine Norm angreift, dann muss er oder sie dafür auch den Grund nennen. Außerdem, jede sprach- und handlungsfähige Person darf am Diskurs teilnehmen, jede Person darf jede Behauptung problematisieren, jede Person darf jede Behauptung in den Diskurs einführen, jede Person darf seine oder ihre Einstellungen und Bedürfnisse äußern. Habermas ist sich klar, dass das unerreichbare Ideale sind, aber er strebt eine Institutionalisierung von Diskursen an, die möglichst nah an diese Ideale herankommt. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Christiane.
Man dürfte sich aber auf jeden Fall auch nicht sehen, weil über die Optik eines Menschen bestimmt sich ja auch viel Sympathie. Und du kennst das vielleicht auch, dass wenn du Menschen wirklich nicht magst, wenn die dann aber mal ein gutes Argument bringen, dass du das auch nicht so gut akzeptieren kannst, als wenn das gleiche Argument von jemandem kommen würde, den du total magst.
Ich glaube zum Beispiel, das hat Habermas explizit nicht mitbedacht. Eine interessante Kritik an Habermas aus einer anderen Richtung, als jetzt zu Butler kommen wir gleich wieder zurück, habe ich von Ralf Dahrendorf gelesen. Ich glaube, Butler würde den hassen, das ist so ein altliberaler FDP-Mitglied, aber auch Deutsch-Brite, auch Mitglied des britischen Oberhauses und so. Aber der sagt halt, er glaubt nicht daran, dass so ein idealer Diskurs möglich ist, weil eben immer sowas ist. Und deswegen hat der diese Idee komplett abgelehnt und sagte, stattdessen müssen wir halt Checks and Balances haben. Das ist so ein Begriff aus der Politikwissenschaft, dass wir halt viele verschiedene Institutionen haben, die sich gegenseitig kontrollieren, um so zu verhindern, dass jemand seine Macht missbrauchen kann. Also dann würdest du halt überlegen, wie kann ich einen Check einführen, dass das Aussehen einer Person in einem Diskurs nicht so ausschlaggebend ist. Wie könnte eine institutionelle Form aussehen, hier eine Grenze zu ziehen, so dass man das nicht mehr berücksichtigen darf. Das war die Position von Dahrendorf, der dieses Idee, das mit über ein das Verfahren des idealen Diskurses zu lösen, einfach für linke Spinnerei hielt. Und merkt man halt, der kommt aus dem Handwerk, der hat dann einen sehr
praktischen Blick.
Oder? Ja, praktischen Blick, so einen realpolitischen Blick drauf. Mhm. Und das finde ich einen sehr guten Kritikpunkt.
Ja, finde ich auch. Aber dann muss man ja auch in immer höhere Strukturen gehen und sagen, es muss immer noch eine Struktur geben, die aufpasst, dass die sich nicht korrumpieren lassen.
Ja, in der Idee der Checks and Balances, da steckt auch die Balance drin, dass du halt eben kein Leviathan hast, der über allem wacht, sondern dass du halt verschiedene Institutionen hast, wie in der Gewaltenteilung, die sich gegenseitig kontrollieren. Also, dass die Gesetzgebung, die Gesetze erlässt, die auf Basis derer die Judikative Recht spricht, aber die Rechtsprechung dann wiederum auch der Gesetzgebung sagen darf, hey Moment, dieses Gesetz darfst du nicht erlassen, weil das gegen unser Grundgesetz verstößt oder sowas. Also, dass du da so ein Machtgleichgewicht dadurch herstellst. Mhm. Und dadurch ein großes Netz aus verschiedenen Institutionen aufbaust, um so zu verhindern. Es ist natürlich auch in seiner Form sehr idealtypisch gedacht, weil in der Realpolitik sehen wir halt, dass sich genau diese Checks and Balances wieder zum Machtmissbrauch hervorragend eignen. Bin ein großer Fan der EU, aber man kann nicht leugnen, dass gerade die EU mit ihrer Gesetzgebungskompetenz ein Spielplatz der Lobbyisten ist, die da wissen, wenn sie in Europa von vornherein ihre Gesetze durchdrücken, dann können sie somit ihren Wirtschaftsunternehmen was Gutes tun, sowas.
Ja, ja. Oder wenn man sich irgendwelche rechten Strukturen in der deutschen Polizei anguckt.
Ja, zum Beispiel. Es ist kompliziert. Warum gibt es keine einfachen Lösungen in dieser blöden Philosophie?
Weil wir Menschen so kompliziert sind.
Aber Butler kommt jetzt wiederum von der anderen Seite und sagt schon, zu definieren, was ein idealer Diskurs ist oder ein wahrer Dialog, nennt they das, wäre wieder eine Form der Machtausübung. Was erlauben Habermas? Das finde ich jetzt auch wieder eben aus so ganz praktischen Gründen sehr problematisch, weil das ist ja wieder so die Verzettelung von Linken in Infights, wo dann diskutiert wird, ob jetzt Feminismus oder Kapitalismuskritik irgendwie wichtiger ist und jetzt jemand eigentlich durchaus linke und inklusionistische Gedanken hegt, aber nicht das richtige Vokabular benutzt und deswegen hart kritisiert wird oder so. Mhm. Solche Geschichten sind ja einfach alltäglich. Und wenn man halt denkt, in dem Wunsch, möglichst ohne Machtausübung, ohne Unterdrückung so ein Bündnis aufzubauen, sehe ich da viele so einfach so zwischenmenschliche Dinge, die Butler außer Acht lässt.
Mm.
Ach ja.
Aber nur weil etwas offenbar nicht möglich ist in der Realität, heißt das ja nicht, dass man das dennoch anstreben kann oder
auf
nicht
jeden
anstreben
Fall.
Kann.
Du hast immer in der Philosophie ja den Anspruch, ein Ideal zu setzen, das erstrebenswert ist, auch wenn dann die realen Ausformungen da nicht rankommen. Auf jeden Fall. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. An dieser Stelle ist ein guter Punkt, um für heute wieder auszusteigen. Wenn euch gefällt, was Christian und ich hier machen, dann hinterlasst uns doch eine Rezension auf Apple Podcasts, gebt uns einen Kaffee aus oder erzählt jetzt sofort auf Social Media von diesem Podcast, damit noch mehr Leute uns zuhören. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.